Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der DVMA AG. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags sind Ihre Leitungen stumm geschaltet. Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators wünschen, so drücken Sie bitte Ihre Telefontasten Stern und Null. Peter Schropp wird nun die Konferenz beginnen.
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, sehr verehrte Gäste und Freunde unseres Hauses. Ich begrüße Sie zur Telefonkonferenz der DEFAMA im Vorfeld der übermorgen stattfindenden Hauptversammlung. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats übernehme ich gerne die Moderation dieser Konferenz. In der Leitung sind auch meine Aufsichtsratskollegen Herr Rücker und Herr von Lukowitz sowie Herr Schrade und Herr Stich, die Vorstände der Gesellschaft. Wie schon im letzten Jahr führen wir diese Telefonkonferenz vor dem Hintergrund der Corona-Situation durch, um Ihnen im Vorfeld ausreichend Gelegenheit zu geben, Informationen, die Sie auch in der Hauptversammlung angesprochen werden, präsentieren zu können. Zudem besteht hier, wie auch in der Hauptversammlung, die Möglichkeit, den Vorstand direkt zum Geschäftsjahr 2020 und zur aktuellen geschäftlichen Situation zu befragen. Wir hoffen, die Hauptversammlung am Freitag, den 30.07., zur Vermeidung von Infektionsrisiken möglichst kurz und in möglichst kleinem Kreis abhalten zu können. Viele Aktionäre haben bereits die Möglichkeit genutzt, den von DEFAMA gestellten Stimmrechtsvertreter zu beauftragen. Das Vollmachtsformular dafür finden Sie auf unserer Homepage. Hier können Sie auch Weisungen zur Abstimmung geben. Wir haben uns gegen eine virtuelle Hauptversammlung entschieden, weil diese für die DEFAMA als kleine Gesellschaft erheblich aufwendiger als eine Präsenz-HV wäre und weniger Interaktionsmöglichkeiten bietet. Daher wollen wir durch die heutige Telefonkonferenz einen umfassenden, direkten Kontakt mit Ihnen, liebe Aktionäre und Gäste, erreichen. Zum Ablauf der heutigen Telco. Zunächst wird Ihnen Herr Schrade über das abgelaufene Geschäftsjahr und die Entwicklungen im bisherigen Jahresverlauf berichten. Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen. Drücken Sie dazu bitte 01 ohne weitere Zusatztaste auf Ihrer Telefontastatur. Sie gelangen dann automatisch in eine Warteschleife, wo Sie dann in der Reihenfolge des Zugangs in die Leitung der Konferenz zugelassen werden. Nun übergebe ich das Wort an Herrn Schrade. Herr Schrade, bitte legen Sie los.
Ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich möchte meinen Vortrag, den finden Sie auf der Homepage im Bereich Präsentationen oder im Bereich Hauptversammlung, wie üblich in drei Teile gliedern. Zunächst die operative Entwicklung, dann die Finanzkennzahlen und schließlich den Status und Ausblick. Was wir machen, wissen Sie alles längst. Wir kaufen zum langfristigen Bestandsaufbau bestehende etablierte Fachmarktzentren, typischerweise ohne größeren Leerstand oder Investitionsbedarf, meistens zwischen 1 und 5 Millionen Euro Kaufpreis. Und aufgrund unserer Kaufkriterien landen wir meistens in kleinen bis mittelgroßen Städten in Nord- und Ostdeutschland. Wir verfolgen eine Buy-and-Hold-Strategie. Unser Ziel ist es, dass wir für Sie nachhaltig zweistellige Eigenkapitalrenditen erwirtschaften. Im letzten Jahr haben wir insgesamt 6 Objekte und eine PV-Anlage kaufen können. Das hat uns Zusatzeinnahmen von fast 2,5 Millionen jährlich beschert. Die saldierten Kaufpreise lagen bei gut 20 Millionen, die Gesamtinvestition einschließlich Kaufnebenkosten bei knapp 22 Millionen. Das heißt, wir haben im Durchschnitt zum gut Achtfachen der Istmieten kaufen können. Man muss allerdings natürlich auch dazu sagen, das ist maßgeblich beeinflusst durch den sehr, sehr günstigen, ich glaube, man kann schon sagen, Schnäppchenkauf in Zeitz. Das Objekt haben wir zum Siebenfachen gekauft. Das war das größte unserer Firmengeschichte. Das zieht den Durchschnitt natürlich ein bisschen nach unten. Aber auch die anderen Objekte haben wir durchgängig mit den Renditen von 9% oder mehr kaufen können. Zu den Einzeltransaktionen Zeitz auf Folie 5 haben wir am 2. März bereits gekauft. Es ist ein Kaufland plus Thom. Außerdem sind als Konzessionäre von Kaufland unter anderem KiK, Meierschuhe, Wresmann, diverse Gastronomen und weitere Mieter vertreten. Aktuell zieht gerade noch eine Apotheke mit ein. Direkt im Umfeld sind außerdem Hammer, McDonald's, ein Möbelgeschäft, eine Tankstelle und so weiter. Insgesamt ist das die größte Handelsagglomeration der gesamten Stadt. Die Jahresnettomiete beträgt fast 1,3 Millionen und die Investitionssumme lag bei 9 Millionen. Das Objekt ist voll vermietet. Wir haben im Sommer einen Baumarkt gekauft in Anklam. Die Jahresnettomiete hier bei 560.000 Euro. Das Objekt ist in weitem Umkreis konkurrenzlos. Es gibt, ich glaube, rund 30 Kilometer im Umkreis keinen anderen vernünftigen Baumarkt. Thom hatte erst kurz vor dem Erwerb des Objektes den Vertrag deutlich verlängert auf über 10 Jahre. Deswegen haben wir hier auch zum 11-fachen der Jahresnettomiete gekauft. Wir haben schließlich noch 3 dänische Bettenlager im Paket gekauft. Alle 3 in Süddeutschland, in Heidenheim, Michelstadt und Ochsenfurt. Das sind durchweg sehr gute Lagen. Das dänische Bettenlager ist ein äußerst standorttreuer und äußerst bonitätsstarker Mieter. Wer im Handelsregister mal gucken möchte, ältere Abschlüsse findet man noch, goldgeränderte Bilanzen. Und auch diese Objekte konnten wir zu einem attraktiven Faktor kaufen und vor allem auch sehr gut finanzieren. Schließlich haben wir im letzten Jahr noch ein kleines Objekt gekauft in Seehausen, ein einzelner Nettomarkt zum 10-fachen der Jahresnettomiete. Direkt nebendran ist eine Grundschule, eine Bankfiliale und Physiotherapie und für diesen relativ kleinen Ort ist das im Prinzip, kann man sagen, auch dann der Zentralpunkt sozusagen, liegt direkt an der Hauptstraße, die durch Seehausen durchführt. Von daher auch hier ein attraktiver Kauf mit einer sehr guten Laufzeit. Die Corona-Krise hat uns im letzten Jahr natürlich auch beschäftigt. Wir hatten im April zeitweise 20% Mietaussetzungen, im Mai waren es dann noch 10%, in der Spitze also rund 300.000 Euro Mietaussetzung gehabt. Wir hatten erfreulicherweise am Ende nur minimale Ausfälle bzw. Verzichte, die wir tatsächlich erklären mussten. Im zweiten Lockdown, der kam ja Mitte Dezember, da hat es dann, sind die Dezembermieten überwiegend schon durch gewesen, mit Ausnahme von ein bisschen was im Bereich Fitness und Gastronomie, die auch vorher ja schon durch diesen Wellenbrecher-Lockdown ab Oktober betroffen waren, sind dort die Mietaussetzungen relativ überschaubar gewesen. Erfreulich war, dass im letzten Jahr kein einziger Mieter Insolvenz anmelden musste. Die Mieten sind grundsätzlich gestundet, es hat also zunächst keine Ergebnisauswirkung. Wir haben trotzdem im vergangenen Jahr, im Jahresabschluss, alle Mieter, also alle Forderungen gegenüber Mietern, die irgendwelche Corona-Rückstände hatten, einschließlich auch sonstigen Forderungen wie beispielsweise Betriebskostennachzahlungen, vollständig wertberichtigt, um hier keine Risiken mit ins neue Jahr zu nehmen. Das waren rund 0,2 Millionen. Der große Vorteil, den wir haben, ist, dass in unseren Objekten alleine 70% der Mieten aus den nicht betroffenen Bereichen Lebensmittel, Drogeriemärkte, Ärzte, Apotheken und Baumärkte kommen, die ja teilweise im letzten Jahr sogar Rekordzahlen geschrieben haben. Insofern ist Corona glücklicherweise weitgehend an uns vorbeigegangen. Jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Matthias Stich, der Ihnen die Entwicklung im Bereich der Baustellen im letzten Jahr erläutern wird, ab Folie 10 in unserer Präsentation.
Unser größtes Projekt in 2020 war der Umbau des EKZ Radebergs. Auf Seite 11 finden Sie den Ursprungsplan aus den 90er Jahren. Sie können eine stark verwinkelte Mall ohne jegliche Sichtbeziehungen, ohne die Möglichkeit, eine vernünftige Kundenführung hinzubekommen, sehen. Direkt darunter sehen Sie die neue Planung, so wie es auch umgesetzt wurde. Wir haben die Flächen komplett neu strukturiert, Großflächen Einzelhandel nach hinten genommen, rechts und links jeweils Edeka und Aldi angesiedelt, um die Magneten seitlich zu haben und eine durchgehende gleiche Frequenz im ganzen Objekt zu haben. Die gesamten Vorarbeiten für das Objekt haben wir bereits in 2019 durchgeführt, sodass wir im Januar mit der Entmietung und Entkernung des Gebäudes starten konnten. Ein paar Impressionen von der Baustelle finden Sie auf Seite 12. Das Center wurde bis auf die Bodenplatte, Stütze, Dach und einige Außenwandelemente komplett entkernt und neu aufgebaut. Im Bereich Aldi haben wir auch noch zusätzlich Verkaufsflächen geschaffen, sodass das Objekt am Ende auch ein bisschen größer war als vorher. Außer dem Drucklufttank der Sprinkleranlage ist keine einzige technische Anlage im Objekt geblieben und selbst der Sprinklertank an sich ist neu gemacht worden, wie Sie auf Seite 13 erkennen können. Wir haben also innerhalb von 9 Monaten das Center erweitert, technisch neu ausgerüstet und neu aufgebaut. Ergebnis der Maßnahme ist ein für den Endverbraucher modernes und einladendes Center, welches sehr gut angenommen wird. Aus der Bevölkerung haben wir auch sehr positive Rückmeldungen erhalten und wurden dafür gelobt, was jetzt Radeberg doch für ein super schönes Center hat. Für unsere Mieter haben wir ein Center geschaffen ohne tote Ecken und schlecht frequentierte Gänge, sodass alle Mieter von der Kundenfrequenz profitieren können. Durch den Umbau haben wir jetzt ein langfristig gut vermietetes Center mit komplett neuer und energetisch optimierten Technik im Portfolio. Unsere Ankermieter Aldi, Edeka und DM sind mit ihren neuesten Konzepten am Standort eingezogen, was die Attraktivität des Gesamtstandorts erheblich erhöht hat. Aufgrund von Corona-bedingten Auflagen mussten wir die lange vorbereitete Eröffnungsfeier abblasen. Die Frequenz war aber trotzdem sehr gut. Im Nachhinein würde ich jetzt mal flapsig sagen, gut, dass wir das Geld uns gespart haben. Mehr hätten wir gar nicht brauchen können an Besuchern. Wir beobachten die Entwicklung des Senders natürlich auch weiterhin ganz genau und tauschen uns mit den Ankermietern immer wieder aus. Ich kann Ihnen an der Stelle berichten, dass alle mit der Entwicklung sehr zufrieden sind und der Sender wirklich positiv beurteilt wird. Am wichtigsten für Sie als Aktionär, siehe Seite 14, es ist uns gelungen, den geplanten Eröffnungstermin einzuhalten und im Budget zu bleiben. Zwischenzeitlich hatten wir den Verkauf des Senders geprüft und hatten mehrere gute Angebote für das Sender. Wir haben uns aber zusammen mit dem Aufsichtsrat dazu entschieden, das Sender im Bestand zu halten und konnten auch so über 3 Millionen Euro Liquidität freisetzen. Genau. Parallel zu dieser großen Baustelle haben wir weitere Umbauten durchgeführt, zum Beispiel Action in Merseburg oder Teddy in Sangerhausen, eine Kita und ein Fitnessstudio in Hamm. Alle Maßnahmen haben zu einer deutlichen Verlängerung der Mietvertragslaufzeiten und zu einer Aufwertung der Standorte geführt. Daneben konnten wir auch viele weitere Mietverträge verlängern oder neu abschließen, ohne dass dafür Investitionen nötig waren. Einige Beispiele sehen Sie auf Folie Seite 15. In jedem einzelnen genannten Fall ist uns gelungen, entweder zu gleichen oder zu höheren Mieten die Verträge zu verlängern. Insgesamt sehen Sie an der großen Zahl grüner Sterne, dass wir kein passiver Bestandhalter sind, sondern sehr aktiv ständig an der laufenden Optimierung unseres Portfolios arbeiten. Zum Thema Finanzen gebe ich zurück an meinen Vorstandskollegen.
Ja, auf der Folie 17 sehen Sie, wir haben den Portfoliowert im vergangenen Jahr durch die Zukäufe und die Investitionen in Radeberg auf fast 180 Millionen ausbauen können. Der Umsatz ist analog dazu um rund 30% gestiegen. Das Nettoergebnis um 21% und der FFO, die für uns wichtigste Kennzahl, um 26%. Da muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, dass während der Schließungszeit von Radeberg hier keine Erträge angefallen sind. Das hätte natürlich ansonsten noch ganz anders ausgesehen. Beim Ergebnis hier Aktie war ein Anstieg von 11%. Das lag daran, dass im letzten Jahr dann einige Aktien aus der Kapitalung im Vorjahr ganzjährig enthalten waren. Der FFO je Aktie ist um 17% gestiegen und wir können Ihnen am Freitag dann auch erneut eine Dividendenerhöhung vorschlagen auf nunmehr 48 Cent. Für uns ist der Leitgedanken bei unserer Expansion grundsätzlich nicht, dass wir einfach nur wachsen wollen als Selbstzweck, sondern dass wir stets vor allem den FFO je Aktie verbessern möchten, weil das ist das, was letztlich für Sie als Wertsteigerung entscheidend ist und nicht, dass wir eine möglichst große Firma irgendwie werden. Wir gehen davon aus, dass wir mit den vorhandenen Mitteln den FFO je Aktie auch weiter verbessern können. Die Bilanz, da husche ich nur ganz schnell drüber, sieht man auf einen Blick. Auf der Aktivseite mit Abstand die wichtigste Position sind natürlich die Immobilien im Anlagevermögen, die liquiden Mittel, nach wie vor recht auskömmlich mit deutlich über 4 Millionen. Alle anderen Positionen sind weitgehend vernachlässigbar. Das Gleiche sehen Sie auf Seite 20 bei der Passivseite. Mit Abstand die wichtigste Position ist natürlich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit rund 110 Millionen zum Bilanzstichtag. Das Eigenkapital hat sich auf 25 Millionen oder etwas mehr als 25 Millionen erhöht. Alle anderen Positionen zusammen sind vernachlässigbar. Die Bankverbindlichkeiten sind analog zum Portfolioausbau gestiegen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ist, wenn man genau hinguckt, auffällig, dass die jetzt deutlich niedriger als im Vorjahr sind. Da lag zum Bilanzstichtag noch der offene Kaufpreis von Wurzen und von einem Teilkaufpreis von Sigmaringen war hier noch enthalten. Die Finanzierung, auch diese Folie hat sich unwesentlich noch verändert. Wir haben 32 Finanzierungspartner. Die meisten Darlehen laufen noch mindestens bis 2025, beziehungsweise eigentlich alle Darlehen, mit Ausnahme von einer Teilkomponente, die im laufenden Jahr dann auch fortgetilgt wird. Der durchschnittliche Zinssatz hat sich zwischenzeitlich auf 2,12% reduziert und wir haben mit fast 8 Jahren durchschnittlicher gewichteter Zinsbindung nach meinem Kenntnisstand die längste Zinssicherung aller börsennotierten Immobilien-AGs. Das heißt, hier ist viele, viele Jahre Ruhe an dieser Front. Also auch wenn die Zinsen jetzt möglicherweise doch mal wieder in Bewegung kommen, haben wir hier keine Risiken. Wir haben eine sehr breit diversifizierte Finanzierungsstruktur. Mit fast jedem Objekt, das wir kaufen, kommt ja auch eine weitere Bank dazu, wobei wir zwischenzeitlich auch eine Reihe von Banken haben, die sehr gerne mit uns ein zweites oder vereinzelt auch drittes Geschäft gemacht haben oder das gerne tun würden. Das kommt uns bei der künftigen Expansion zugute. Die Ziele für 2020, ich habe die Folie, ist jetzt in der nicht animierten Version auf Seite 22 einfach nochmal aus dem letzten Jahr aufgegriffen. Wir haben sie tatsächlich alle lückenlos erreicht, jedes einzelne davon. Da sind wir auch ein wenig stolz darauf, dass es trotz der Corona-Verwerfung am Ende bei allen Kennzahlen gereicht hat. Und damit möchte ich auch direkt überleiten zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr oder zum Status, wo wir heute stehen. Wir haben heute Morgen die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Der Portfoliowert ist weiter gestiegen durch die Zukäufe des ersten Halbjahres im Wesentlichen. Der Umsatz hat sich erhöht um rund 28% auf 8,5 Millionen. Das Nettoergebnis hat sich glatt verdreifacht. Das liegt daran, dass wir im ersten Halbjahr das Objekt in Bleicherode verkauft haben. Das sage ich gleich noch zwei Sätze zu, mit einem hohen außerordentlichen Ertrag. Und der FFO, in dem ja diese Verkaufsgewinne bereinigt sind, ist sozusagen planmäßig weiter gestiegen um 26% auf 3,5 Millionen. Pro Aktie sind das bereits im ersten Halbjahr 79 Cent. Die Finanzierungsstruktur, hier hat sich gegenüber dem Stand zum 31.12. nicht sehr viel verändert. Die Bankverbindlichkeiten sind etwas höher. Hier kommen die Neufinanzierung einerseits mit rein, andererseits dann ein bisschen Tilgung ja beim Bestand. Die Anfangstilgung ist, glaube ich, eine wesentliche Kennzahl, die sich geringfügig verändert hat, weil wir neue, jetzt deutlich länger laufende Darlehen teilweise drin haben. Speziell in Radeberg haben wir durch die Umfinanzierung jetzt eine deutlich niedrigere monatliche Tilgung. Und die Zinsbindung hat sich durch Zeitablauf geringfügig verkürzt auf immer noch sehr, sehr komfortable 7,3 Jahre. Das Darlehen oder den kleinen Balken, den Sie sehen im Jahr 2023, das ist die Finanzierung für Gardelegen. Wir haben hier aufgrund der aktuellen Situation eine kurzlaufende Finanzierung zunächst einmal drauf und werden mit Abschluss der Vermietungserfolge oder der Vermietungsbemühungen, die wir derzeit laufen haben, dann hier auch dieses Objekt langfristig finanzieren. Die Corona-Krise hat sich im ersten Halbjahr im weitesten Sinne vergleichbar wie im letzten Jahr dargestellt. Wir hatten im ersten Quartal Mieteingänge von etwa 92%. Einige Mieter haben auch ihre Mieten zunächst unter Vorbehalt bezahlt. Im zweiten Quartal waren es dann schon wieder rund 99% und jetzt im Juli nahezu 100%. Wir haben zum Stichtag 30.06. etwa eine Viertelmillion Euro offen aus Corona-bedingten Mietrückständen. Das betrifft größtenteils starke Non-Food-Filialisten. Ein Mieter hat Insolvenz angemeldet, weil die Hilfen der Regierung zu spät eingetroffen sind, ist aber zwischenzeitlich schon von einem Investor gerettet worden und hat im Juni, Juli seine Miete schon wieder pünktlich bezahlt. Die ausgesetzten Mieten sind auch weiterhin nur gestundet. Wir haben dennoch auch schon im ersten Halbjahr vorsorglich weitere Wertberichtigungen vorgenommen, weil wir auch davon ausgehen, dass wir auf den einen oder anderen Mieter zugehen müssen und dem ein bisschen entgegenkommen, also nicht die vollen Rückstände vereinnahmen können. Letztes Jahr sind wir hier dann bei der ersten recht kurzen Lockdown-Phase sehr gut weggekommen. Dieses Mal waren ja die Lockdown-Zeiten je nach genauer Branche und Standort teilweise dann bis zum halben Jahr. Wir sehen weiterhin keine Änderung in der Finanzierungspraxis und die Vorteile, Stichwort 70% der Mieten aus systemrelevanten Branchen, sind unverändert. Deswegen ist das Ganze zwar mit Mehrarbeit für uns verbunden und es nervt auch ehrlich gesagt permanent dieses Thema zu haben, aber es spielt für uns tatsächlich wirtschaftlich weiterhin kaum eine Rolle. Zu den Transaktionen im ersten Halbjahr. Wir haben, wie erwähnt, Bleicherode verkauft. Das war der erste Verkauf in unserer Firmengeschichte, weil der gebotene Kaufpreis einfach zu attraktiv war, insbesondere bei einem Objekt, das auch ein paar CapEx-Themen hat, für uns schwierig zu beseitigende Leerstände. Es liegt in einer demografisch eher schwierigen Region in Thüringen und bei einem Verkaufspreis, der dem doppelten Kaufpreis entsprach und auch deutlich über dem zuletzt im NRV angesetzten Verkehrswert, da mussten wir dann ausnahmsweise einfach mal dann auch Ja sagen. Wir haben hier einen Einmaleffekt von rund 2,6 Millionen Vorsteuern, der in den Halbjahreszahlen enthalten ist. Das hat zu einem Mittelzufluss von rund 3 Millionen geführt. Wir haben am 22. April zum ersten Mal einer Zwangsversteigerung zugeschlagen. Und zwar, das war in Gardelegen, das Hansescenter. Wie der Kollege Stich beim ersten Besichtigen gesagt hat, tolles Objekt. Es ist eine Schande, dass man es so hat leerlaufen lassen. Es hat derzeit nur 62% Vermietungsstand. Wir haben einen Kaufpreis von 8 Millionen gezahlt. Wir gehen davon aus, dass wir es zügig auf eine Jahresnettomiete von mehr als 1 Million bekommen werden. Kaufland ist der Ankermieter, hat auch schon vor längerer Zeit langfristig einen Vertrag abgeschlossen. In dem Zuge wurde auch das Objekt massiv modernisiert, unter anderem das Dach neu gemacht, die Haustechnik erneuert und so weiter. Und weitere größere Mieter sind AWG, Deichmann, Taco, Action, Woolworth. Wir gehen davon aus, dass wir hier noch ein paar Namen, die auch jeder kennt, hinzufügen können. Es ist die mit weitem Abstand größte und eigentlich einzige richtige Handelsagglomeration der gesamten Stadt. Und wir haben ein großes Interesse schon vor dem Erwerb von potenziellen Mietern hier erfahren. Im Mai haben wir das Nahversorgungszentrum in Barsinghausen gekauft. Das ist eher ein Klassiker für uns. 3,6 Millionen Kaufpreis bei etwa 340.000 laufender Miete. Barsinghausen liegt im Speckgürtel von Hannover, hat S-Bahn-Anbindung. Netto und dänisches Bettenlager sind hier die Hauptmieter, daneben diverse kleinere Mieter, klassische Nahversorgung, Bäcker, Friseur, Versicherung, Tierarzt und so weiter. Es ist gut sichtbar an der Hauptstraße und ist, wenn Sie das Luftbild sich mal anschauen, richtig eng umbaut in ein Wohngebiet. Von daher auch, wenn es denn mal Leerstände geben sollte, sind wir hier sehr optimistisch, was die Nachvermietung angeht. Damit waren wir temporär bei 45 Objekten. In Klammern, ein Objekt ist jetzt dann zum Stichtag 30.06. rausgefallen, also quasi wieder 44. Haben 195.000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei knapp 5 Jahren. Rund 80% unserer Mieten kommen von bonitätsstarken Filialisten. Wichtig ist uns, dass wir keine Klumpenrisiken haben. Nur ein einziger Mietvertrag liegt überhaupt bei mehr als 5% unserer Gesamterträge und die Top-10-Verträge zusammen bei etwa 26%. Sie sehen auf der Karte auf Seite 31 die Bestandsobjekte in dunkelblau, die Akquisition des letzten Jahres in grün und die zwei roten Sternchen, das sind die beiden Käufe des laufenden Jahres. Zum ersten Mal jetzt auch in Niedersachsen. Im Portfolio auf Seite 32 hat sich wenig verändert. Lebensmittel ist nach wie vor der mit Abstand größte Block. Heimwerker, also Baumärkte vor allem, sind dann der zweitgrößte Block. Mode, Schuhe, ich wiederhole mich hier, sind regelmäßig dann die Preiseinsteiger, also Deichmann, Taco, Kick oder ähnliche. Konjunkturunabhängige Filialisten, da fällt dann neben dem deutschen Bettenlager auch sowas wie zum Beispiel Teddy oder die Drogeriemärkte drunter. Das sind unsere größten Mieterblöcke. Im Bereich Gesundheit fallen natürlich vor allem die Apotheken, Ärzte und so weiter rein. Unter den Einzelmietern ist die Schwarzgruppe mit 13% Anteil zwischenzeitlich unser größter Mieter, gefolgt von den 5 Standorten, die wir mit Thom haben. Und die Edeka-Gruppe, einschließlich Netto und Ringgut, bei gut 11%, dann wird es schon deutlich weniger. Rewe ist jetzt durch den Verkauf natürlich von Bleicher Rode ein bisschen zurückgefallen, aber das gleichen wir vielleicht durch Zukäufe dann auch irgendwann wieder aus. Was Sie sehen hier, wir haben hier keine Klumpenrisiken, auch was die 13% von Kaufland Lidl angeht, die verteilen sich auf 6 verschiedene Standorte. Insofern ist dann auch eine sehr, sehr breite Streuung der einzelnen Kunden hier gegeben. Ja, dann möchte ich zurückgeben an meinen Kollegen, der Ihnen für das laufende Jahr auch zum Thema Baustellen, Umbaumaßnahmen, Investitionen im Bestand ein bisschen was noch erzählt.
Wir investieren laufend in unsere Immobilien, um diese langfristig nachhaltig am jeweiligen Standort zu etablieren. Alle größeren Investitionen sind auch immer mit Mietvertragsverlängerungen oder neuen Mietverträgen verbunden. Auf Seite 33 finden Sie beispielhaft einige Investitionen. Zu Löwenberg werde ich Ihnen gleich noch ausführlich berichten. In Büdelsdorf ermöglichen wir durch den Anbau eines Aufzugs den barrierefreien Zugang zu den angesiedelten Arztpraxen und konnten hierfür bestehende Mietverträge mit erhöhter Miete verlängern. Im gleichen Objekt werden wir neu ein Fitnessstudio ansiedeln und hierfür zusätzliche Mietflächen durch den Einbau einer neuen Zwischendecke schaffen. In Hamm konnten wir das Objekt durch Umbau des Fitnessstudios im Obergeschoss bereits langfristig gut aufstellen. Für den Umbau des Erdgeschosses haben wir in der letzten Woche die Baugenehmigung erhalten und werden diese Ende dieses Jahres umsetzen, sodass bis Ostern 2022 der Penny auf größerer Fläche, der Bäcker und das Reisebüro in neuen Flächen wieder öffnen werden. Jeweils auch wieder langfristige Mietverträge mit erhöhter Miete. Aber auch beispielsweise in Lübbenau haben wir Umbauten für Neuansiedlungen und Flächenvergrößerungen bereits realisiert, beziehungsweise sind gerade für Teddy und den schon im Objekt angesiedelten Bäcker dabei, um größere Umbaumaßnahmen durchzuführen. Jetzt aber, wie versprochen, zu Löwenberg. Das ist dann Seite 34. In Löwenberg ist es uns gelungen, mit Aldi einen neuen langfristigen Mietvertrag abzuschließen. Wie Sie auf der Planung auf Seite 34 erkennen können, bauen wir an das Bestandsgebäude vorne im Eingangsbereich an. Im Plan ist die zusätzliche Fläche rot dargestellt. Diese Maßnahme hat Aldi Nord bereits mehrfach an anderen Standorten durchgeführt. Im unteren Bild sehen Sie die Filiale im Pampo, das ist bei Schwerin, wie später auch unsere Filiale aussehen wird. Also es wird einfach ein Flachbau davor gesetzt. Da der geplante Anbau im Bereich der Zufahrt erfolgen wird, haben wir das benachbarte Grundstück erworben und haben das erste Halbjahr dazu genutzt, uns Platz zu schaffen. Wie Sie auf Seite 35 erkennen können, haben wir ein Wohnhaus abgerissen und Teile der Fachmarktzeile zurückgebaut. Eine Bestandsmieterin haben wir in den stehen gebliebenen Gebäudeteil umgesiedelt. Der Getränkemarkt, der in dem Teil schon angesiedelt ist, hat die ganze Zeit offen gehabt, ist überhaupt nicht betroffen gewesen. Und auch der noch auf dem Grundstück angesiedelte Sonderpreisbaumarkt war auch von allen Maßnahmen nicht betroffen und wird auch zukünftig nicht von den Maßnahmen betroffen sein. Genau. Auf der folgenden Seite sehen Sie dann sehr aktuelle Bilder, die sind letzte Woche gemacht. Wir haben Stand heute mittlerweile auch die Pflasterarbeiten in dem Bereich komplett schon abgeschlossen. Die Zufahrt, die Sie im mittleren Bild sehen, ist mittlerweile schon unter einer provisorischen Asphaltdecke wieder verschwunden, um sie während der Bauphase vor Beschädigungen zu schützen. Seit gestern ist diese neue Zufahrt auch schon den Kunden quasi übergeben worden und die alte Zufahrt gesperrt, weil seit heute dann mit den Fundamentarbeiten für die Erweiterung angefangen wurde. Wir haben die Bauabschnitte so geplant, dass Aldi während der kompletten Umbaumaßnahme nur für 4 Wochen den Verkauf einstellen muss. In der restlichen Zeit wird die Baustelle so organisiert, dass der Verkauf weiter stattfinden kann. Wir bauen also um den Endverbraucher immer außen herum. Die Schließung wird notwendig, um den neuen Fliesenfußboden einbringen zu können. Außerdem nutzt Aldi die Schließungszeit, um auf das neueste Konzept umzustellen. Die Neueröffnung ist für Dezember diesen Jahres geplant, sodass unsere Mieter das Weihnachtsgeschäft im Objekt mitnehmen können. Durch den Umbau schaffen wir ein quasi neuwertiges Objekt, das mit Aldi als Ankermieter und seiner Lage im Speckgürtel von Berlin zu einem hohen Kaufpreisfaktor verkäuflich wäre, wenn wir es dann verkaufen wollten. Wir haben aber bereits ein indikatives Finanzierungsangebot erhalten, das die Baukosten übersteigt und planen eine langfristige Refinanzierung analog zu Radeberg. Ich darf jetzt wieder an Herrn Schrade abgeben.
Ja, Sie sehen, wir waren also im letzten Jahr insgesamt nicht nur auf der Einkaufsseite, sondern auch auf der Baustellenseite sehr fleißig. Das schlägt sich dann, wie Sie auf Seite 37 sehen, in einer ungebremst fortgesetzten schönen Kursentwicklung nieder. Wir haben also im letzten Jahr trotz Corona neue Allzeithochs markieren können und haben diese im ersten Halbjahr dieses Jahres erneut übertroffen. Wir haben kurze Zeit schon buchstäblich an der 100 Millionen Marktkapitalisierungsmarke gekratzt, die allerdings bei 22,60 noch nicht ganz überschritten, mit ein wenig Glück und ja, hoffentlich weiteren Zukäufen ihrerseits können wir das dieses Jahr vielleicht schaffen. An der Aktionärstruktur hat sich nichts geändert. Ich halte nach wie vor rund 29%. Die Aufsichtsräte zusammen etwa 2% und mein ehemaliger Vorstandskollege Dr. Müller, der uns auch bei Einzelprojekten nach wie vor unterstützt, beispielsweise in Radeberg begleitend vor Ort dann als Architekt den GU-Architekten sozusagen überwacht hat, der ist mit 4% nach wie vor der zweitgrößte Aktionär. Für 2021 haben wir uns für Ziele gesteckt, auf Seite 38, die haben wir heute nochmals bestätigt. Wir gehen allerdings davon aus, durch den Sonderertrag durch den Verkauf in Bleicherode werden wir natürlich beim Jahresüberschuss logischerweise dann über den 3,1 Millionen rauskommen. Die anderen Ziele peilen wir nach wie vor an. Ich möchte da insbesondere auch auf den Faktor Aufvalutierung hinweisen. Das heißt, wir möchten bei Bestandsdarlehen durch eine Aufstockung Cash freisetzen, sodass wir dann auch ohne Kapitalerhöhung in der Lage sind, weitere Objekte zuzukaufen. Ein typisches Jahr für uns haben wir mal auf Seite 39 dargestellt. Das sind typischerweise zwischen 5 und 8 Objekte, die wir ankaufen, etwa 15 bis 20 Millionen Volumen. normalerweise mit einer Finanzierung von über 80% der Gesamtinvestitionen. Das heißt, mathematisch bedeutet das, wir brauchen rund 3 Millionen an Liquidität pro Jahr für die Zukäufe. Wir möchten damit etwa 1,5 bis 2 Millionen Marge generieren. Das entspricht 45% auf den FFO. Und bräuchten dafür oder könnten das zum größten Teil durch Revanchierung von Bestandsdarlehen von rund 2 Millionen pro Jahr dann abdecken. Wenn uns das gelingt, dann erreichen wir auch die angestrebte jährliche zweistellige Steigerung von Nettogewinn FFO und auch beim NAV je Aktie. Für 2025 haben wir Ende letzten Jahres eine Langfristplanung veröffentlicht. Wir peilen an, dann das Portfolio auf bis zu 300 Millionen zu steigern. Bei annualisierten Mieterträgen von 24 Millionen und einem FFO von mehr als 2,50 Euro je Aktie. Wir sind in der Überzeugung, dass wir diese Ziele auch ohne Kapitalung erreichen können. Das heißt nicht, dass es zwingend keine Kapitalung gibt, aber für diese Ziele ist es nach unserer Einschätzung nicht zwingend notwendig. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags und übergebe zurück an Herrn Schropp.
Ja, herzlichen Dank, Herr Schrade und Herr Stich, für diese ausführlichen und anschaulichen Bericht. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zum Vortrag des Vorstands, aber auch zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der übermorgen stattfindenden Hauptversammlung zu stellen. Ich erinnere nochmal daran, dass Sie bitte 01 drücken, wenn Sie eine Frage haben, und Sie werden dann entsprechend dann reingeholt. Falls Sie die Frage schon beantwortet bekommen haben, nur zur Erinnerung, Sie können dann die 02 drücken, dann werden Sie wieder rausgenommen. Bitte jetzt nur jetzt die 01 drücken und dann fangen wir mit der ersten Fragestellung an. Ich sehe den Herrn Bonhage in der Leitung. Bitte schön.
Ja, Stefan Bonhage von Metzler Capital Markets. Hallo Herr Schrade, hallo Herr Stich. Ich habe zwei Fragen. Vielleicht können Sie, Herr Schrade, mit Blick auf 2021 einen Überblick geben zur Wettbewerbssituation. Fällt es Ihnen derzeit immer noch sehr schwierig, Immobilien zu finden, die Ihren Ankaufskriterien entsprechen? Oder hat sich die Situation mittlerweile vielleicht sogar entspannt, ja auch mit Blick auf die abflachende Corona-Kurve? Meine zweite Frage würde an den Herrn Stich gehen. Mit Blick auf die bestehenden Investitions- und Umbaumaßnahmen, sehen Sie das Risiko von Verzögerungen oder ja, höheren Investitionssummen, beispielsweise aufgrund der Materialknappheit am Bau, oder sind Sie da abgesichert?
Ja, vielen Dank. Also Wettbewerb, wir sehen keine Entspannung. Momentan, also generell, es gab diesen schönen Artikel in der Immobilienzeitung, Corona-Krise ist Ritterschlag für Fachmarktzentren. Das freut uns ja mit Blick auf unsere offenbar gar nicht so schlechte Strategie. Hat aber natürlich auch in der Branche dafür gesorgt, dass gerade unsere Art von Objekten eher noch mehr nachgefragt wird, speziell mit Lebensmittelanker. Wir haben den Eindruck, dass es deutlich mehr Adressen gibt, die sich hier tummeln, teilweise auch absurde Preise vereinzelt mal geboten werden. Mindestens mal werden sie dann immer öfter mal auch verlangt. Aber wir sind trotzdem bei einer Vielzahl von Objekten in der Ankaufprüfung und gehen davon aus, dass hier immer wieder auch was mit unseren Kriterien oder unseren Renditeansprüchen am Ende zustande kommt. Ein Abflachen nehme ich jetzt so nicht wahr. Jetzt in den letzten Monaten, das Thema Corona ist, glaube ich, bei den Investoren auch schon sehr tief eingebrannt. Also Shoppingcenter beispielsweise sind ja nach wie vor dann doch mit einer großen Skepsis betrachtet. Aber wir kriegen ja auch außerhalb unseres Segments nicht so sehr mit was für Themen sich die Investoren dort beschäftigen, weil wir hier sehr, sehr klar fokussiert auf unsere Handelsobjekte sind. Matthias, du sollst was zum Thema Baukosten noch sagen.
Genau, also zum Thema Baukosten oder überhaupt Situation der Baustoffe im Moment. Also wir haben im Moment eine große Baustelle mit Löwenberg am Laufen. Da haben wir die Baukostensteigerung eigentlich hauptsächlich umschiffen können, weil wir eigentlich, als es anfing, mit den Preisen anzuziehen, haben wir die Materialien schon mal auf Verdacht eingekauft und haben sie daher noch zu den alten Preisen bekommen und haben jetzt auch nicht das Problem, dass wir in die Lieferschwierigkeiten reinkommen. Wir haben aber bei anderen Objekten, da muss ich Ihnen recht geben, also da treffen uns Baukostensteigerungen genauso wie jeden anderen, und wir haben für die Baustellen jetzt einfach unsere Vorlaufzeiten verlängert, um einfach die Sicherheit reinzubekommen, dass wenn wir es bauen anfangen, auch schnell durchziehen können, also dass die Materialverfügbarkeit da ist. War bei uns dann eigentlich nur, dass wir so die internen Fristen, die wir uns so setzen, verlängert haben und früher mit Ausschreibungen und Vergaben anfangen.
Das sind jetzt aber keine Preissteigerungen, die in irgendeiner Art und Weise das Erreichen der Guidance oder der Profitabilität einschränken.
Nee, also es gab mal ganz, ganz kurz so Auswüchse. Wir mussten mal ganz, haben auf einer Baustelle Holz gebraucht, allerdings sehr, sehr, sehr wenig. Und da ist der Holzpreis pro Kubikmeter mal von 330 auf 850 Euro hochgeschnellt innerhalb von 3 Wochen. Ja, also da hat es uns mal ganz kurz getroffen. Das hatte dann insgesamt einen 1000er Unterschied gemacht. Aber so bei den anderen Sachen pendelt sich das auch wieder auf ein vernünftigeres Maß ein. Also nicht so, dass die Zahlen irgendwo gefährdet sind danach. Also das ist in dem Bereich, den wir eigentlich eh schon als Reserve immer drin haben.
Ja, alles klar, danke.
Prima, dann holen wir den nächsten Gast in die Leitung, Herr Scharf. Grüß Gott, hallo.
Ja, grüß Gott, schönen Nachmittag aus Frankfurt. Ich habe 2, 3 kleine Fragen, und zwar das eine wäre die Portfoliogröße, die wurde in der heutigen Meldung ja genannt mit 192 Millionen Euro und Jahresende 2020 war 179 Millionen Euro. Das ist eine Differenz von 13 Millionen. Wenn man da jetzt den Verkauf von Bleicherode abzieht, rund 4 Millionen, und dann aber die beiden Käufe von 11,5 Millionen addiert, ergibt sich trotzdem irgendwie eine Differenz von roundabout 5 oder 5,5 Millionen Euro. Vielleicht kann man das erklären, ob da irgendwo nochmal eine Aufwertung jetzt stattgefunden hat und wenn ja, wo oder in welchen Objekten das der Fall war?
Ich glaube, dass die Differenz kommt maßgeblich dadurch zustande, dass teilweise Kaufpreisfaktoren oder Kaufpreiskomponenten noch nicht enthalten waren. Müsste ich aber tatsächlich dann im Einzelnen nachgucken, wie sich das genau ermittelt, weil das regelmäßig dann hier einzelne Kaufpreise noch nicht vollständig drin sind und dann die Objekte noch nicht ganz mit enthalten waren. Habe ich jetzt aber tatsächlich nicht genau auf dem Schirm, wo exakt diese Differenz dann herkommt.
Ja, es würde eigentlich mit plus 12 Millionen durch die Zukäufe passen, aber man muss ja auch Bleicherode wieder abziehen und dann hat man halt im Grunde so 5 Millionen oder etwas, ein bisschen praktisch eine Differenz, wenn man das aufaddieren möchte. Aber gut, das war nur mal Interesse halber. Eine andere Frage wäre die Folie Slide 27. Da ging es ja nochmal um die gestundeten Mieten. Kann man da irgendwas sagen jetzt, was der Best Guess ist, was noch kommen könnte aufgrund der Corona-Entwicklung, aufgrund der neuen Mutanten oder Varianten? Und dann wurde genannt die Zahl von 250.000 offene Forderungen. Wie viel wurden davon eingestellt in die Wertberichtigung?
Die Wertberichtigung, wir haben einen erheblichen Teil davon eingestellt. Die ganz exakten Zahlen gehen wir nicht nach außen, auch um da nicht Mieter und irgendwo zu sagen, ach prima, ist ja eh schon abgeschrieben. Aber es ist ganz, ganz schwierig, hier einen Best Guess zu machen, weil das sehr unterschiedliche Situationen sind. Es gibt Mieter, denen geht es eigentlich sehr gut, die möchten aber natürlich gerne Geld sparen und damit eben Zahlen noch ein bisschen verbessern. Und es gibt Mieter, die ernsthaft Probleme haben. Da müssen wir dann tatsächlich versuchen, eine Lösung zu finden, möglicherweise auch vereinzelt mit längerfristigen Ratenzahlungen oder Ähnliches.
Okay.
Das ist ganz, ganz unterschiedlich und auch die rechtliche Situation ist von Bundesland zu Bundesland, respektive auch teilweise von Stadt zu Stadt, je nachdem, wie die Schließungsregeln ganz genau waren, unterschiedlich. Von daher ist das ganz schwer einzuschätzen. Wir werden aber auch aus optischen Gründen nicht versuchen, den letzten Euro einzutreiben, damit wir nicht am Ende dann bei Filialisten der einzige Vermieter sind, der auf keinen Euro verzichtet hat.
Ja.
Dass man hier dann über viele Jahre Rechtsstreitigkeiten führt über Beträge, die im Fall vergleichsweise überschaubar sind.
Ja klar, ein bisschen Fingerspitzengefühl ist da angebracht, klar. Dann nochmal eine Frage zum Thema Vermietung oder auch Verlängerungen von Mietverträgen. Was steht jetzt zum Beispiel dieses Jahr noch an für die zweite Jahreshälfte oder vielleicht auch für Anfang 22? Und bei den Verlängerungen, wie ist der Trend, was die Quadratmeterpreise betrifft, die man erzielen kann? Ist das flattisch oder sogar trotz der teils schwierigen Corona-Situation doch sogar auch ein Aufwärtstrend, was die Quadratmeterpreise betrifft, zu verzeichnen?
kann man nicht pauschal sagen, weil auch hier ist es extrem unterschiedlich. Wir müssen eben gucken, was am jeweiligen Standort geht. Das hängt dann teilweise auch davon ab, wie lokal sich die, die genauen Wettbewerbssituationen darstellen, also ob es lokal viel Leerstand gibt, attraktive andere Flächen oder eben nicht. Das ist nicht pauschal über alles zu sagen. Per Saldo ist, würde ich mal die Entwicklung sagen, ist es am Ende flat.
Okay.
Wir sehen jetzt hier nicht, dass wir systematisch höhere Preise oder niedrigere Preise erreichen, aber es gibt Einzelfälle, wo wir dann eben zähneknirschend niedrigere Preise akzeptieren, Hauptsache, dass die Fläche vermietet ist, und an anderen Stellen, wo wir sehr entspannt uns zurücklehnen können und sagen, na gut, also Gott sei Dank ist der bisherige Mieter raus, jetzt können wir 20, 30 oder mehr Prozent draufschlagen. Wir haben auch im Bestand ja immer wieder mal Situationen, dass wir Mietverträge nachverhandeln, wenn die Verträge auslaufen. Und dann schauen wir eben, was lässt sich am Standort als Marktmiete erreichen. Manchmal ist eine deutliche Erhöhung drin. Wir hatten schon Situationen, wo wir Mieten um 30, 50 oder mehr Prozent steigern konnten. In einem Fall haben wir eine vorher extrem niedrige Miete in Verbindung mit der kleinen Investition glatt verdreifachen können. Aber das sind keine Dinge, die jetzt den Kohl aufs Gesamtportfolio betrachtet wirklich fett machen. Okay. Das ist halt, was am Ende die Ertragsoptimierung ausmacht, die uns dann vielleicht 1-2% mehr Rendite bringt, aber die jetzt nicht die Gewinne von 3 auf 4 Millionen dann pro Jahr hochklettern lässt.
Okay, danke für die Info und ja, alles Gute für die HV dann übermorgen. Gell?
Danke.
Vielen Dank. Jetzt hätten wir den Leiter aus Corporate Finance in der Leitung, Thorsten Müller. Grüß Gott. Hallo.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Hallo Herr Schade, Herr Schorb, Herr Stich, haben Sie gegrüßt. Mich interessiert mal, und zwar aus Investorensicht oder auch aus Bankensicht. Wir haben ja seit März diese Offenlegungsverordnung, was die Klassifizierung von Investments angeht, hinsichtlich ESG-Standards. Ist das in Ihren Gesprächen mit Investoren ein Thema gewesen, wie die DPharma mit dem Thema ESG umgeht? Sie haben ja Photovoltaik, Sie haben auch Ladestationen jetzt teilweise implementiert. Wie verhalten sich da die Investoren, beziehungsweise wird auch nachgefragt nach einer ESG-Strategie von Seiten der Investoren und auch natürlich der Banken als klassische bilaterale Finanzierer? Das würde mich mal interessieren.
Also von Investorenseite ist das tatsächlich noch nie angesprochen worden. Das sind jetzt quasi sozusagen der erste überhaupt. Wir haben das Thema für uns durchaus auf dem Schirm, was man da machen kann. Unsere Möglichkeiten sind aber relativ begrenzt, weil wenn die Mieter bestimmte Vorgaben machen, wie ihre Flächen aussehen sollen, dann machen sie das dann eben so. Wir können den Mietern in der Regel auch nicht vorschreiben, welchen Strom sie abnehmen sollen, weil die meisten Mieter sich ja gerade großen Filialisten selbst versorgen. Und auch bei manchen anderen Themen, da setzen dann die praktischen Gebäudemöglichkeiten und auch ja irgendwo wirtschaftlich gibt es dann irgendwann Grenzen, was noch sinnvoll ist, ist da eine Rolle. Beispielsweise sind Solardächer, wir hatten in Radeberg geprüft, ob man im Zuge des Umbaus nicht auch eventuell dort eine PV-Anlage draufbauen könnte. Dummerweise gibt das Dach diese lastmäßige Reserve einfach nicht her, obwohl hier sicherlich sich das angeboten hätte. Aber selbst diese vergleichsweise geringen Zusatzgewichte kann das Dach nicht tragen, weil die Dächer halt eben nun mal damals, als man die Gebäude insgesamt errichtet hat, nicht auf Zusatzgewicht in diesem Maße ausgelegt worden sind. Also das macht dann diese theoretischen Möglichkeiten relativ schnell zunichte. Aus wirtschaftlichen Gründen jetzt auf Teufel komm raus, statische Optimierungen zu machen, nur um am Ende noch eine Solaranlage oben drauf packen zu können, das ist dann irgendwo bei einer börsengelisteten AG einfach dann irgendwo sind Grenzen, die man nicht überschreiten kann. Aber insgesamt spielt bei uns zumindest auf Investorenseite offenbar keine Rolle bis jetzt.
Ja, okay. Also wir erwarten, dass da zunehmend von Seiten der Investoren Druck auch aufgebaut wird. Also würde mich sehr interessieren, wenn Sie da weitere Erkenntnisse haben von Seiten Investoren. Gerade vor dem Hintergrund, dass Sie ja bald die 100 Millionen Euro Market Cap knacken und wahrscheinlich den einen oder anderen neuen Investor auch gewinnen können dann.
Wie gesagt, wir beschäftigen uns selber mit dem Thema. Von Investorenseite haben wir es bisher nicht gehört.
Okay, alles klar. Dankeschön.
So, vielen Dank. Bitte dran denken, die 01 wählen, Jetzt hätten wir den Herrn von Stumfeld in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Also auch ich als kleiner Investor interessiere mich für erneuerbare, nachhaltige Energien. Würde mir wünschen, wenn Sie da Möglichkeiten sehen, dass Sie die nutzen. Aber das nur am Rande. Mich würde interessieren, wie Sie die angegebene NAV berechnen. Vielleicht könnten Sie nochmal darauf eingehen, ob alle Verbindlichkeiten Non-Recourse sind, auch wenn sie über 80% der Gesamtinvestitionen über ein Bankdarlehen darstellen, wie Sie auf Seite 39 eben darstellen. Finde ich interessant, dass die Banken da so viel Leverage geben. Und vielleicht können Sie noch was zu Ihren Instandhaltungskosten pro Quadratmeter sagen, was Sie da typischerweise sehen. Vielen Dank.
Der NAV ist recht simpel. Wir nehmen die Verkehrswerte, die unabhängig ermittelt werden, und ziehen und ersetzen sozusagen in der Bilanz die Position Sachanlagevermögen durch diesen externen Verkehrswert, bereinigen gegebenenfalls, sofern sowas vorhanden ist, noch weitere Positionen wie beispielsweise offene Verkaufspreiskomponenten. Insofern ist der NAV entspricht quasi dann rechnerisch dem, was für eine Veräußerung zu den Verkehrswerten ergeben würde, wobei wir bei einer Portfolioveräußerung sicherlich davon ausgehen, dass ganz andere Werte erzielt werden können. Also der NAV entspricht ungefähr, ich glaube, dem 12,5-fachen der Ist-Mieten. Ich gehe davon aus, bei einer Portfolioveräußerung von dem, was wir am Markt so mitbekommen, wäre problemlos auch das 13, 14 oder vielleicht sogar 15-fache erreichbar. Das entspräche dann aber durchgerechneten Werten pro Aktie, die irgendwo weit oberhalb des Aktienbörsenkurses liegen.
Können Sie noch kurz sagen, was das für Gutachten sind, welche Sie da bekommen? Machen Sie jedes Jahr für jedes?
Ja, im Anhang des Geschäftsberichts finden Sie das, dass wir die Gutachten erstellen lassen durch Winters und Hirsch. Das ist ein renommierter Bewerter, der auch teilweise für andere börsengelistete Firmen die Bewertung macht, auch für Banken. Und das finden Sie, ich schaue gerade kurz nach, auf welcher Seite das genau ist, also eine Doppelseite im Anhang. Das sind die Positionen drin, aber auf Seite 33 steht es drin. Das sind also ganz klassische Bewertungsgutachten nach § 194 BauGB und die ermitteln dann die Einzelobjektwerte. Und wir haben eine Doppelseite im Geschäftsbericht auf Seite 41. Dort sind alle Objekte mit ihren wesentlichen Kennzahlen und den Verkehrswerten zum 31.12.2019 und Ende 2020 enthalten. Zum Thema Instandhaltung, ja, das lässt sich leider auch nicht ganz pauschal sagen. Es gibt Objekte, da ist es quasi fast null, weil die gut in Schuss sind, weil wir die Objekte auch, es hängt auch ein wenig immer davon ab, von der Objektart. Ich sage es mal exemplarisch als Beispiel, wir haben letztes Jahr mehrere dänische Bettenlager gekauft. Die wurden 2009, 2010 für das dänische Bettenlager neu gebaut. Das sind einerseits einfache Gebäude, und zum anderen sind sie buchstäblich noch quasi neuwertig, da ist die Instandhaltung nahe der Nulllinie. Und wir haben teilweise auch ältere Gebäude, wo auch manchmal Vorbesitzer viel vernachlässigt haben, wo wir dann sukzessive diese Dinge aufarbeiten. Also das lässt sich, und auch hier gibt es dann natürlich unterschiedlichste Varianten. Ein Gebäude wie jetzt beispielsweise in Löbenau mit vielen kleineren Einheiten ist rechnerisch dann mehr Instandhaltung erforderlich, als bei einem Baumarkt beispielsweise, der eigentlich im Prinzip ja nur eine große leere Halle darstellt. Also von daher eine pauschale Zahl pro Quadratmeter kann ich ihn schlichtweg nicht nennen. Wir haben jährlich etliche 100.000 Euro in Instandhaltung. Ich glaube, das war letztes Jahr über eine 500.000. Das verteilt sich aber oftmals sehr kleinteilig auf unterschiedlichste Objekte. Und auch die Maßnahmen, die dahinter liegen, das ist von Kleinstgeschichten bis hin zu, wir haben aktuell gerade in Wittenburg eine Dachsanierung, die ist dann halt im sechsstelligen Bereich. Und dann hatten Sie, glaube ich, noch eine dritte Frage, die ich jetzt gerade nicht notiert habe.
Genau, ja, ob Sie nochmal darauf eingehen könnten, dass alle Verbindlichkeiten non-recourse sind. Wie gesagt, für 80% ja eine ganze Menge.
Wir finanzieren typischerweise über lokale Volksbanken Sparkassen, die in der Regel auch klassische Annuitätendarlehen uns geben. Soweit möglich finanzieren wir ohne Zusatzsicherheiten. In Einzelfällen haben wir Zusatzsicherheiten in der Form von Teilbürgschaften seitens der AG gegeben, in der Regel aber auch befristet, beispielsweise auf die erste Vertragsverlängerung oder ähnliches. Das ist nicht in allen Fällen, das ist, ja, ich kann es gar nicht auswendig genau sagen, also vielleicht bei einem Drittel oder bis zur Hälfte der Finanzierung ist überhaupt eine solche Komponente vorhanden. und die dann eben nach ein paar Jahren in der Regel dann auch ersatzlos wegfällt.
Aber das ist, vielen Dank. Vielleicht...
das ist immer für uns eine wichtige Qualitätskontrolle, ob die lokalen Banken auch bereit sind, das Objekt gut zu finanzieren. Wenn sie dazu nicht bereit sind, dann haben entweder wir einen Fehler gemacht, vielleicht auch die Bank, aber im Zweifel kaufen wir die Objekte dann eben lieber nicht.
War auch sehr spannend, vielen Dank. Könnten Sie noch was dazu sagen? Sie meinen, dass Sie haben Revaluierung und dadurch frei werdende Liquidität erwähnt von 2 Millionen oder mehr, also zumindest als Zielgröße. Wie sehen Sie es denn, wenn die wenn Zinsen jetzt steigen würden, dann würde ja wahrscheinlich auch die, würden die Gutachten geringere Werte für den, für die Bestandsimmobilien auf, ausgeben, würde es dann wahrscheinlich weniger Revaluierungsmöglichkeiten geben. Ist nicht das richtig?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich vermute mal, dass natürlich der Spielraum, wie hoch ein Objekt finanzierbar ist, sich rein mathematisch verkleinert, weil die Kapitaldienstfähigkeit, wie die Banken das nennen, dann eben kleiner wird, sprich die vom Objekt tragbare monatliche Rate, wenn, ein bisschen vereinfacht gesagt, davon eben schon 5% für den Zins abgehen statt 2, dann ist für die Tilgung nicht mehr allzu viel zusätzlich übrig. Von daher haben Sie wahrscheinlich recht. Sie sollten allerdings auch berücksichtigen, dass mit anziehender Inflation oder mit anziehenden Zinsen, dass es vermutlich auch einhergeht mit anziehender Inflation und demzufolge wir auch die Mieten sukzessive erhöhen können, weil die meisten unserer Mietverträge sind ja indexiert. Das heißt, die Erträge nominell würden damit steigen und damit auch die nominelle potenzielle Finanzierung auf Sicht von ein paar Jahren. Eigentlich sollten sich diese beiden Effekte weitgehend ausgleichen.
Vielen Dank. So, nochmal der Hinweis, die 01 zu drücken für die nächsten Fragen. Ich habe jetzt den Herrn Michael Köhler in der Leitung. Herr Köhler, bitte.
Ja, zunächst einmal Gratulation Herr Stich zum neuen Vorstand der DEFAMA. Auch dem Aufsichtsrat danke ich für diese Weitsicht, die aus meiner Sicht absolut Qualifizierten aus dem eigenen Hause als Vorstand zu bestellen. Dies entsprach auch vollumfänglich meinen Vorstellungen und auch denen von befreundeten Aktionären. Herr Schrade, Sie sprachen gerade eben davon, von der Inflation. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen detaillierter ausdrücken, wenn die Inflation tatsächlich steigt? Bei wie vielen Ihren Gebäuden, die Sie haben, prozentual vielleicht, wenn es Ihnen möglich ist, ich weiß es nicht, Sie hier Inflationssicherung eingestellt haben und ob das vollumfänglich an die Umsatzzahlen gekoppelt ist oder gibt es noch andere Instrumente, die ich jetzt zum Beispiel nicht kenne?
Ja, danke für die Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass ich schätze mal irgendwo zwischen 80% und 90% unserer Mieterträge inflationsgeschützt sind, also sogenannte Wertanpassungs- oder Wertsicherungsklauseln in den Mietverträgen enthalten sind. Das gilt also für die allermeisten Mietverträge. Es gibt gerade im Einzelhandel, ist das eigentlich der Klassiker, dass auf die Weise die Mieten angepasst werden und nicht wie in anderen Bereichen üblich dann zum Beispiel über Staffelmieten. Es ist je nachdem, wie die Verträge, von wem die geschlossen wurden und wie da die Verhandlungssituation war und mit welcher, mit welchen Vertragsparteien wird die Inflation zu bis zu 100% ausgeglichen, teilweise aber auch mit einer prozentualen Quote irgendwo 50%, 70%, 80%. Das ist letztlich Verhandlungssache. Wir haben das nicht als Statistik erhoben. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, bei den Verträgen, die inflationsgeschützt sind, sind wahrscheinlich über den Daumen, ich sage jetzt mal 80% oder so, mit nicht vollem Inflationsausgleich versehen, sondern irgendwo im Durchschnitt wahrscheinlich mit 70%. Aber das ist eine Schätzung. Das würde jetzt, wenn man das insgesamt runterbricht, auf den Punkt gebracht, bedeuten, dass wahrscheinlich über alles hinweg wir zwischen 50% und 60% der Inflation nominelle Ertragssteigerung dann etwa wieder nachher hätten. Man muss aber auch berücksichtigen, dass diese Verträge oftmals noch weitere Klauseln oder Komponenten haben. Das heißt, dass die beispielsweise einen mindestens 10%igen Anstieg des Verbraucherpreisindex vorsehen oder dass dann zum Beispiel eine Mietanpassung nur alle 2, 3, 4 Jahre möglich ist.
Das heißt, dass also nicht, wenn wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel 3% Inflation haben, dann im nächsten Jahr automatisch die Mieten schon um 1,5 bis 2% steigen würden. Das hat also häufig einen gewissen Zeitversatz dann zur Folge.
Mhm. Vielen Dank. Sie haben vorhin angesprochen, dass das eine Darlehen in Gardeleben 2023 fällig gestellt ist. Können Sie was noch zu den Investitionskosten sagen, die Sie in Gardeleben haben, circa voraussichtlich, und in welchem Stadium von Verhandlungen stecken Sie mit welchen Mietern, also nicht namentlich, sondern mit welchen Mietergruppen, wie jetzt zum Beispiel Food oder Apotheken? Und ja, wann voraussichtlich denken Sie oder zu welchem Zeitpunkt denken Sie voraussichtlich, dass Sie in Gardeleben am Jahresende 2021 sein könnten?
Da wollen wir uns ein wenig bedeckt halten, weil tatsächlich die Mieterzusammensetzung, das hängt also die Investitionen, die Mieterzusammensetzung und auch am Ende die künftige Miete hängt davon ab, wie sich die jeweilige Flächenaufteilung speziell des ehemaligen, heute leerstehenden Baumarkts darstellt. Da gibt es sozusagen die Low-Cost-Variante, die relativ geringe Investitionen erforderlich machen würde, wenn man diesen Baumarkt ganz oder zum größten Teil an jemanden vermieten kann, der mutmaßlich dann aber auch eine geringere Miete zahlen würde, bis hin zu einer Aufteilung in mehrere Einheiten, auch vergleichsweise kleinteilig, an anspruchsvollere Mieter mit deutlich höheren Erträgen, aber eben auch höheren Investitionen. Von daher kann man die Investitionen auf irgendwo zwischen wenige 100.000 Euro bis zu mehrere Millionen kann da alles rauskommen. Die Zeitschiene ist ebenfalls ganz schwierig einzuschätzen. Naturgemäß ist eine Vermietung, so wie es jetzt ist, an einem Stück, das ginge dann bezogen auf diese Fläche relativ schnell und einfach. Wenn man das aber aufteilen muss in mehrere Einheiten, mit mehreren Mietern untereinander abstimmen, Baukosten kalkulieren, Bauantrag, womöglich dann auch noch Brandschutz und statische Themen zu beachten sind, womöglich dann auch Nutzungsarten dann irgendwie wieder vielleicht von Ämtern untersagt werden oder eingeschränkt werden, dann kann sowas durchaus auch viele Monate oder auch, wenn es blöd läuft, dann mehrere Jahre dauern. Wir sind zuversichtlich, dass wir außerhalb dieses Bereichs für eine Fläche vielleicht sogar schon im August einen Mietvertrag unterschreiben können. Der Mieter ist eigentlich hier schon, das ist schon sehr weit fortgeschritten, aber bis dann alle Anlagen, speziell das Thema Baubeschreibung, abgeschlossen sind, das ist dann, ja, das zieht sich gerne dann auf der Zielgeraden noch Wochen oder manchmal Monate hin. Aber theoretisch, also der Mieter hat uns jedenfalls schon mal gesagt gehabt, er will bis Ende Juni unterschreiben. Das wird nun nicht mehr stattfinden, aber das zeigt dann schon, der ist also erpicht auf die Fläche. Bei anderen Flächen, da stehen wir noch, wie gesagt, in der Konzeptionsphase, weil wir dann versuchen, auch eine wirtschaftlich möglichst attraktive Kombination hinzukriegen. Ich hoffe, dass wir im laufenden Jahr die finale Flächenstruktur festlegen können und dann demzufolge dann auch, wenn nicht dieses Jahr, dann Anfang nächsten Jahres einen Bauantrag stellen und irgendwann im nächsten Jahr dann auch den Umbau durchführen, in Klammern, wenn es nicht eine Lösung wird, die praktisch ohne Umbau dann sogar realisiert werden kann. Das ist aber für mich die unwahrscheinlichste Variante.
Mhm. Gut, vielen Dank.
So, dann hätten wir den Herrn Trautmann in der Leitung. Herr Trautmann, bitte.
Ja, guten Tag. Ein Leser der Unterlage kann den Eindruck bekommen, dass sich die Dividendenentwicklung von der FFO-Entwicklung abkoppelt. Fragezeichen.
Ja, der Eindruck ist insofern nicht richtig. Ich würde mal andersrum sagen, in der Vergangenheit konnte man fälschlich den Eindruck gewinnen, dass der FFO maßgeblich ist für die Dividende. Das ist aber natürlich mitnichten der Fall. Der FFO ist ja nicht eine Kennzahl, die in irgendeiner Weise bilanzrelevant ist. Da stecken ja unter anderem die Abschreibungen drin. Und ausschütten können wir grundsätzlich nur das, was im Einzelabschluss der AG tatsächlich zur Verfügung steht, einerseits. Und andererseits müssen wir natürlich auch das Thema Liquidität immer im Auge behalten. weil wir möchten ja die Dividende nicht auf lange Sicht betrachtet quasi teilweise auf Kredit finanzieren, respektive dann eben Kapitalerhöhung dazu machen. Wir haben in der Vergangenheit die Dividende überproportional stark erhöht, verglichen mit dem Nettoergebnis. Das heißt, die Ausschüttungsquote hat sich teilweise bedingt dadurch, dass wir in der Vergangenheit dann quasi den angedachten Dividendenvorschlag sozusagen schon irgendwo in der Schublade hatten, dann aber noch eine Kapitalerhöhung durchgeführt haben und demzufolge auch mehr, auf mehr Aktien dann den gleichen Pro-Aktienbetrag ausgeschüttet haben, hat sich die Ausschüttungsquote versehentlich sozusagen auf zuletzt 90% erhöht. Angefangen hatten wir mal mit 80% und von der Tendenz her müssen wir also mindestens mal auf dieses Level wieder zurück, respektive vielleicht eher noch einen kleinen Schnaps drunter. Aber unser erklärtes Ziel ist, die Dividende trotzdem Jahr für Jahr weiter zu steigern. Aber wie gesagt, mit dem FFO hat es in der Vergangenheit, das war eher eine zufällige Korrelation. Der FFO ist keine ausschüttungsfähige Größe. Man könnte ja rein theoretisch bei einem Nettoergebnis von 0 trotzdem einen positiven FFO haben. Ausschütten kann man dann aber schon rein von HGB her gar nicht.
Ja, dann hätten wir aber auch mehr Fragen in solchen Calls.
Wahrscheinlich, ja.
Die Ergebniszahlen müssen ja schon irgendwie gleich laufen.
Herr Trautwein? Hört mich noch irgendjemand?
Also ich habe den Herrn Trautwein jetzt auch am Schluss noch gehört und dann war er weg.
Hören Sie mich noch?
Ich höre Sie, Herr Schrade.
Okay, dann scheint Herr Trautwein aus der Leitung gefallen zu sein.
Gut, dann nochmal der Hinweis, wir sind ansonsten am Ende der Fragerunde. Gibt es noch Fragen, dann bitte nochmal die 01 drücken. Jetzt haben wir den Herrn Trautwein nochmal drin. Kann das sein? Herr Trautwein, sind Sie nochmal da?
Ja, ich habe meine Fragen gestellt. Danke.
Okay,
gut. Dann danke, Herr Trautwein. Gibt es noch Fragen? Bitte die 01 drücken. Wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dann möchte ich mich beim Vorstand, dem Herrn Stich und dem Herrn Schrade, nochmal bedanken für die ausführliche Stellungnahme zu allen Themen. Und bedanke mich für die rege Teilnahme, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir Sie nächstes Jahr wieder in gewohnter Weise zahlreich und vor allem persönlich auf der Hauptversammlung begrüßen können und die Welt dann wieder etwas anders und wesentlich besser aussieht. Bleiben Sie gesund, es grüßt Sie herzlich, Ihr Peter Schropp. Auf Wiederhören.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf, Ihre Leitungen werden abgeschaltet.